Menschen bewegen, Welt verändern als Salz und Licht.
Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen, zu einer neuen Episode vom Podcast der Allianz Mission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Auch heute bin ich nicht allein. Mein Name ist Simon Dierks. Ich leite das Unit Relations bei der Allianz Mission und ich habe heute mit dem Gespräch den Josua. Josua, herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist, denn wir tauchen mit dir heute ein in ein echt spannendes Thema. Und das hat ganz viel erstmal mit deinem Lebensort zu tun. Du lebst in Halle, und zwar Halle an der Saale. Das ist, für alle, die es nicht wissen, die zweitgrößte Stadt von Sachsen-Anhalt. Da leben so 220.000 Leute.
Und 240 ungefähr.
240.000, okay, siehst du, guck. Muss ich Wikipedia gleich mal updaten. Und du hast den Lebensort ganz bewusst gewählt. Du wohnst dort nämlich, wie man so sagt, in der Platte. Was ist die Platte und warum lebst du da?
Also erstmal Gegenfrage, warum nicht?
Good point.
Und zunächst mal, also Plattenbau, um das kurz zu erklären, ist einfach eine Weise, man gießt Betonteile. Und baut dann aus diesen Platten relativ schnell mehrstöckige Häuser. Das ist erstmal, was ein Plattenbau ist. Jetzt im Plattenbau zu leben, ist ja an und für sich nichts Außergewöhnliches. Wurde zuhauf gebaut, gibt's an allen möglichen Orten. Aber Platte ist auch nicht gleich Platte. Also es gibt von schick saniert und gut gelegen bis runtergekommen und in der Peripherie ein ziemlich breites Spektrum. Und meine Frau und ich haben uns bewusst entschieden, in ein noch nicht saniertes Hochhaus, in einem, ich würde mal sagen, sozioökonomisch eher herausgeforderten Stadtteil am Stadtrand zu ziehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass da viele Menschen leben, die Jesus nicht kennen und in der Regel auch niemanden in ihrem persönlichen Umfeld haben, der Jesus folgt. Und das wollen wir ändern, indem wir dort leben, beten und Beziehungen zu unseren Nachbarn aufbauen.
Wow. Warum gerade Halle?
Wir sind da zum Studium hingekommen und haben uns da kennengelernt.
Alles klar. Okay, mit dem, was ihr da macht, das ist nicht eure Idee, sondern ihr seid Teil von Move In. Das ist eine Bewegung von Menschen, die sich ganz bewusst entscheiden, wie ihr, in Nachbarschaften einzuziehen, die man sich nicht immer als erstes aussuchen würde. Genau. Ihr habt diesen Schritt gemacht, gemeinsam. Wie bist du zu Move In gekommen oder warum habt ihr euch entschieden, euch dieser Bewegung anzuschließen?
Genau, also ich habe ja gesagt, wir sind beide schon zum Studium nach Halle gekommen, haben da jeweils in der WG gelebt und haben dann 2020 geheiratet und hatten eine ganz praktische Frage, und zwar, wo suchen wir uns eine Wohnung? Und da gab es verschiedene Faktoren, die uns beeinflusst haben. Also zum einen gab es in unserem Umfeld einige, die vorhatten, länger ins muslimische Ausland zu gehen und die dann gesagt haben, gut, dann nutzen wir die Zeit, wo wir hier in Deutschland sind und studieren und ziehen schon mal eine stark muslimisch geprägte Nachbarschaft, um uns auf unseren Dienst im Ausland vorzubereiten. Also der Gedanke, dass man mit seinem Wohnort was ausrichten kann, der war dadurch schon da.
Okay,
und nice. Unabhängig davon waren wir dann Teil von einem Gebetskreis und da gab es eine ältere Dame, die war in dem Haus, wo sie gewohnt hat, Hausverwalterin, kannte dadurch die ganzen Nachbarn gut und hat immer von ihren Nachbarn erzählt und dann haben wir als Gebetskreis für diese Nachbarn gebetet. Und für uns hat sich das dann zu einem größeren Bild zusammengefügt, als wir Anfang 2020 auf der Jugendmissionskonferenz in Stuttgart waren und da jemand, wir haben einen Vortrag gehört, wo jemand was von Move In erzählt hat. Und das Kernanliegen von Move In ist Reach the Unreached Urban Poor. Also auf Deutsch, die Armen und Unerreichten in den Städten erreichen. Und das hat auch ziemlich gut zu dem gepasst, was unsere bisherige Lebensgeschichte so war. Also Alisa hat nach dem Abi einen Freiwilligendienst bei der Heilsarmee auf St. Pauli in Hamburg gemacht. Und spätestens seitdem hat sie total ein Herz für die Armen und die zerbrochenen Herzens sind, wie es in Jesaja 61 heißt. Und ich habe nach dem Abi einen Freiwilligendienst in einem mehrheitlich muslimischen Land gemacht und habe spätestens seitdem wirklich ein Herz für die Unerreichten. Und wir haben uns dann mit dem, der den Vortrag gehalten hat, noch ein bisschen unterhalten, hatten schon so erste Gedanken von dem Stadtteil, wo wir überlegt haben, hinzuziehen, haben ihm das so erzählt und er hat uns ermutigt, das durchzuziehen und dann haben wir es durchgezogen.
Okay, wow. Was schade ist für euch als Zuhörende, ist, dass ihr nicht sehen könnt, mit welchem Strahlen Josua berichtet von dem, was was sie dort tun. Genau, bevor wir ein bisschen noch über Move-In reden und du auch sagst, wie das praktisch funktioniert, erstmal, wie stelle ich mir denn vor, wo ihr jetzt wirklich lebt? Du hast eine schöne Umschreibung geliefert, sozioökonomisch herausgefordert. Ganz praktisch. Wie viele Stockwerke hat das Ding? In welchem Zustand ist das? Was für Leute leben da um euch herum? Welchen Menschen begegnet ihr da?
Also es ist an sich ein Plattenbaugebiet, wurde in den 80er Jahren hochgezogen für die Chemiearbeiter und hat Plattenbauten in verschiedenem Zustand. Und ich würde sagen, der Block, in dem wir sind, ist eher am unteren Ende. Also wurde 1986 gebaut. Und ist auch noch ziemlich genau im Originalzustand. Also die Fenster wurden mal ausgetauscht, aber die Wasserleitungen sind halt noch original und entsprechend oft kaputt. Also wir hatten schon einige Wasserschäden seitdem. Ist ein Elfgeschosser, also die meisten sind so Fünfgeschosser. Unser ist ein Elfgeschosser. Was leben hier für Nachbarn? Also ich würde sagen, bei uns im Block kannst du sagen, ungefähr ein Drittel Deutsche, ein Drittel Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund, obwohl bei uns meistens tatsächlich wirklich Ausländer. Und ein Drittel ist einfach Leerstand, weil die Wohnungen vom Zustand so schlecht sind, dass sie nicht mehr vermietet werden.
Okay, das ist krass. Wie viele Leute wohnen in eurem Block ungefähr?
Kann ich nicht genau sagen. Es sind, ich glaube, aber so 28 Wohnungen ungefähr sind bewohnt bei uns im Eingang. Und dann gibt es noch einen anderen Eingang. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie viele da sind.
Okay. Auf der Homepage von MoveIn, da dürft ihr, liebe Zuhörende, auch gerne selbst mal drauf schauen, unter movein.global, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Da stellt ihr euch selber vor, ganz knackig mit dem Satz, bei MoveIn geht es darum, dem Beispiel Jesu zu folgen, indem man buchstäblich in die Nachbarschaft zieht. Nach Philipper 2, 5 bis 7. Und jetzt werden wir mal praktisch, wie funktioniert das? Ihr habt schon gesagt, ihr seid einfach hingezogen. Und wie erlebst du hier Gott am Wirken?
Genau, ich habe ja schon erzählt, wen wir bei MoveIn erreichen wollen, nämlich die Armen und Unerreichten in den Städten. Jetzt geht es noch um das Wie und da ist der Name Programm MoveIn and Pray, also einziehen und beten, ganz einfach. Du suchst dir eine Nachbarschaft und damit meine ich nicht unbedingt immer ein ganzes Stadtviertel, sondern eher einen Straßenzug, manchmal auch nur ein, zwei Blöcke, wo es überdurchschnittlich viel Armut gibt. Und wo nach unserem Wissen niemand Jesus kennt. Da suchst du dir eine Wohnung und ziehst ein. Und ein guter Indikator, dass du am richtigen Ort bist, ist, wenn Leute dich dann ganz entsetzt fragen, warum du ausgerechnet da wohnen willst. Ist das nicht gefährlich? Da wohnen doch nur Assis. Und was du dir an Vorurteilen nur so vorstellen kannst. Und wenn du dann eingezogen bist, gehst du deinem ganz normalen Alltag nach. Gehst zur Arbeit, studierst, machst deine Ausbildung, was auch immer deine Tätigkeit ist. Aber du machst darüber hinaus halt noch was, und zwar du betest ganz konkret für deine Nachbarn. Für die alte Frau aus dem zweiten Stock, für die syrische Familie aus dem fünften Stock, für den Alkoholiker aus dem neunten. Und im Idealfall machst du das nicht alleine, sondern ihr seid ein Team von Leuten und trefft euch jede Woche zum Gebet. Das sind übrigens auch die einzigen beiden Bedingungen, um bei MoveIn dabei zu sein. Du ziehst in eine arme, unerreichte Nachbarschaft und du committest dich, dich wöchentlich mit deinem Team zum Gebet zu treffen.
Sehr cool.
So viel jetzt erstmal dazu, wie das grundsätzlich funktioniert. Aber du wolltest ja wissen, wie wir jetzt konkret so Gottes Wirken erleben.
Ja, genau.
Und da würde ich sagen, Gott lässt uns Teil der Nachbarschaft werden. Also Gott ist in Jesus Mensch geworden und wohnte unter uns. Das lesen wir in Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott ist Teil der Menschheit geworden, mit all dem Schönen und all dem Schmerzhaften.
Ja.
Und genau so lässt er auch uns Teil unserer Nachbarschaft werden, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Und um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, will ich mal vom vorletzten Wochenende erzählen. Da haben wir uns samstags mit unseren afrikanisch-muslimischen Nachbarn zum Kaffeetrinken im Schrebergarten getroffen. Das ist direkt bei uns gegenüber vom Block, haben wir einen kleinen Garten. Die haben sich unglaublich über diese Einladung gefreut und wir konnten Zeugnis geben, wie Gott uns mit diesem Garten beschenkt hat und hatten einfach eine richtig, richtig gute Zeit mit denen. Dann kaum waren die weg, hat mich der eine ältere Herr aus der Gartenanlage dann ausgefragt, wer die sind, woher wir die kennen, wie die so sind. Also die sind halt eben aus Afrika und das fällt dann in so einer Gartenanlage doch auf. War aber insgesamt ein sehr positives Gespräch mit dem Nachbarn. Okay. Haben dann noch ein bisschen Gartenarbeit gemacht und wollten dann, weil es ist dann schon ein bisschen später geworden, wollten dann endlich mal zurück in die Wohnung, um Abendbrot zu essen. Ja, ging nicht, weil im Treppenhaus hat jemand Feuer gelegt und das ganze Treppenhaus war verqualmt. Okay. Also Feuerwehr gerufen, dann denen alles gezeigt, gewartet, bis die fertig sind. Aber auch da merkst du Gottes Souveränität und Bewahrung. Mhm. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Der Rauch ist nicht in die Wohnung gezogen. Und wenn du halt draußen stehst und wartest, dass die Feuerwehr das Gebäude wieder freigibt, dann bist du halt in der Regel nicht der Einzige, dem es so geht, sondern anderen Nachbarn geht es genauso. Und dann kommst du ganz automatisch ins Gespräch.
Ja.
Genau, das war am Samstag. Und dann Sonntagnachmittag klingelt es bei uns an der Wohnungstür. Und unsere Nachbarn aus dem Nordkaukasus stehen vor der Tür, um uns Kuchen zu bringen. Yeah. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wir uns darüber gefreut haben. Also zum einen beten wir wirklich schon länger, dass wir irgendwie mal in tieferen Kontakt mit denen kommen, über so Pakete annehmen hinaus. Und zum anderen liebe ich einfach hausgemachten Pflaumenkuchen. Also das war richtig herrlich. Jetzt kommt so manchmal die Frage, wenn man das so erzählt, ja und, wie viele haben sich schon bekehrt? Und die kurze Antwort darauf ist, von unseren Nachbarn bisher niemand, zumindest nicht, dass wir davon wüssten. Ich möchte dazu aber nochmal ein Bild aufgreifen, das ich vor kurzem auf einer Missionskonferenz gehört habe und das ich da sehr schlüssig fand. Und zwar haben die vorgeschlagen, sich Menschen auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 vorzustellen. Minus 10 heißt, die Person hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, ist dem Glauben gegenüber auch ablehnend eingestellt. So der unerreichteste, den du dir vorstellen kannst.
Kennt keine Christen,
oftmals. Genau, kennt keine Christen. Null ist der Punkt der Bekehrung, an dem die Person sich entscheidet, Jesus nachzufolgen. Und plus 10 ist der Punkt, an dem die Person voll für Jesus brennt, reif im Glauben ist und andere zum Glauben führen kann. Und wir interessieren uns oft nur für diesen Nullpunkt. Ja. Nur für die Bekehrung. Ja. Aber viel zu wenig für das, was davor kommt und viel zu wenig für das, was danach passiert. Aber wenn durch das, was wir hier tun, ein Nachbar von einer minus 8 auf eine minus 3 kommt, dann ist es viel wert, weil das vielleicht die Grundlage dafür legt, dass wenn er einen anderen Christen trifft, der den von einer minus 3 zu einer plus 2 führen kann und der anfängt, Jesus nachzufolgen. Und dann hat er hoffentlich in seiner Gemeinde oder seinem christlichen Umfeld Leute, die in sein Glaubensleben investieren, damit er von einer plus 2, also ich würde mal sagen, einem geistlichen Kleinkind, zu einer plus 8 kommt, zu einem reifen Christen, der andere im Glauben weiterleiten kann oder anführen kann, investieren kann. Und wir wünschen uns das natürlich, dass wir diesen Nullpunkt miterleben können und dass wir sehen dürfen, wie Nachbarn anfangen, Jesus zu folgen. Aber dafür bleibt uns nichts anderes übrig, als darin zu investieren, dass unsere Nachbarn in uns ein gutes Zeugnis sehen können und zu beten, dass Jesus dann den Leuten begegnet. Weil ohne Jesus können wir nichts tun. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben.
Ja, also was ich, haben wir schon vorher drüber gesprochen. Was ich liebe an dem, wie du es beschreibst, ist, wir berichten hier im Podcast und auch unser Magazin Move, wo das auch gekürzt erscheinen wird, unser Gespräch, berichten wir immer wieder auch über die globalen Trends, über das, was die globale Kirche uns sagt, was sich ändern muss oder was dran ist. Und drei globale Notwendigkeiten sehe ich, die sich in dem, was ihr tut, total widerspiegeln. Das erste ist der globale Trend zur Urbanisierung, dass einfach immer mehr Menschen weltweit in Städten leben. Das zweite ist die Forderung der globalen Kirche, die 99%, also die 99%, die nicht hauptamtliche Missionarinnen, Missionare, Pastoren oder sonst was sind, zu befähigen, in ihrem Umfeld Licht zu sein. Und das dritte ist das Stichwort Discipleship. Das größte, einer der größten globalen Gaps, den die Kirche wahrnimmt. Und da geht es eben genau darum, wegzukommen von der zwanghaften Fokussierung auf diesen Nullpunkt und zu fragen, okay, wie können wir einen Teil dieser gesamten Discipleship-Journey begleiten? Und genau, da danke ich euch, dass ihr euch da mit Zeit und Herz reingebt und danke auch für die beschriebenen Begegnungen. Genau, ihr seid nicht alleine unterwegs, ihr seid jetzt ein Beispiel. Wir sind uns begegnet, wir beide auf dem Younger Leaders Gathering der Lausanner Bewegung in Deutschland. Ja. Haben uns da länger unterhalten, habt ihr auch Stories erzählt von anderen Move-Innern, wo es dann so ist, dass es so viel Leerstand gab, dass man eine Wohnung einfach bekommen hat, um dann einen Raum der Stille oder einen Gebetsraum zu machen. Oder andere Move-Inner, wo es anfing, dass die in ihren Häuserblöckern oder Hochhäusern angefangen haben, Mini-Gottesdienste zu feiern, so ganz unterschiedlich. Move-In verbindet Nachbarschaftsjüngerinnen und Jünger quer durch die Welt, von Lucigne in Albanien bis Aubervilliers in Frankreich. Wie ist diese ganze Bewegung irgendwann mal losgegangen oder entstanden? Nimm uns da doch mal mit rein.
Genau, das Ganze fing 2009 mit einem Kanadier an. Der heißt Nigel. Und der ist selber als Missionarskind aus dem Ausland, also als Missionarskind im Ausland aufgewachsen und dann als junger Mann nach Kanada zurückgekommen. Mhm. Und ihm war Mission total wichtig. Und er hat versucht, alle möglichen Leute zu mobilisieren, Missionare zu werden und zu den Unerreichten zu gehen. Yes. Und irgendwann hat er das bemerkt, was du gerade beschrieben hast, dass von 1000 Christen vielleicht einer in die Mission geht. Und dann hat er Gott gefragt, und was ist mit den anderen 999?
Ja.
Und Gott hat ihm dann gezeigt, dass es in Kanada, also spezifisch damals in Toronto, eine riesige Anzahl von Neueinwanderern aus allen möglichen unerreichten Volksgruppen gibt. Da sind Leute aus Indien und Bangladesch, aber auch Pakistan, Afghanistan, Iran, Muslime, Hindus, Buddhisten und alle kennen sie Jesus nicht. Und jetzt könnte man ja meinen, dass es in Kanada viele Christen gibt. Und wenn jemand Interesse am christlichen Glauben hat, ja, dann kann er ja einfach seine christlichen Freunde oder Kollegen oder Nachbarn fragen. Aber in vielen Fällen ist das gar nicht so einfach und das hat ökonomische Gründe. Viele der Christen in Kanada sind Teil der Mittelschicht und während die vielen unerreichten Neueinwanderer in der Regel noch gar keine Zeit hatten, sich irgendwie Wohlstand aufzubauen und dann eben da leben, wo es günstig ist. Und das sind zumindest in Toronto riesige Wohnblöcke mit 20, 30, manchmal 40, 50 Stockwerken und dann mal eben 1000 Leuten pro Block.
Ja.
Und die Mittelschicht wohnt dann eher so im Einfamilienhaus in den Suburbs. Da kannst du dir vorstellen, wie viel die sich begegnen.
Gar nicht.
Ja. Genau. Und da hat Gott dann zu Nigel gesagt, move in. Also zieh ein und zwar in genau diese Hochhäuser, wo niemand Jesus kennt. Und wie Nigel so ist, hat er dann allen möglichen Christen, also den 999 anderen, davon erzählt und sie herausgefordert, unter den Unerreichten im eigenen Land einzuziehen. Und daraus ist so Move-In als Bewegung entstanden. Und da Nigel als Missionarskind von Haus aus eben auch schon einen sehr internationalen Blick hat, ist dann schnell klar geworden, dass Segregation in Großstädten jetzt nicht nur ein kanadisches, sondern ein globales Phänomen ist. Also wenn du dir zum Beispiel die Philippinen anschaust, da gibt's viele Christen und gleichzeitig gibt's da Slums, die zu fast 100% muslimisch sind, wo niemand Jesus kennt und niemand auch nur einen einzigen Christen kennt. Genau, mit diesem internationalen Blick haben dann einige von den kanadischen Move-Innern Visionsreisen gemacht in verschiedene Länder und gebetet, dass da was startet. Da sind sie unter anderem nach Deutschland gekommen und haben dann hier so erste Gleichgesinnte gefunden. Dann gab es ein bisschen später nochmal jemanden, einen Deutschen, der einen Freiwilligendienst in Kanada gemacht hat, dort Move-In kennengelernt hat und dann zurück ist nach Europa und angefangen hat mit einem Wohnmobil hier quer durch Europa zu touren und in Gemeinden davon zu erzählen. Dadurch ist das dann auch nochmal, hat sich's auch nochmal verbreitet. Tja, und jetzt darf ich hier sitzen und euch von Move-In erzählen.
Richtig, richtig cool. Ja, dankeschön. Genau, das Schöne ist, dass ihr als Move-Inner, das hast du gesagt, einmal ist es so gedacht, dass sich ein Team von Leuten zusammenfindet. Das heißt idealerweise, dass es mehrere Leute gibt, die Bock haben, in den gleichen Block und in die gleiche Nachbarschaft zu ziehen, miteinander zu beten. Und gleich, und es gibt auch ein jährliches Treffen von Move-Innern. Also für euch ist das das Move-In Europe Gathering. Was bedeuten dir diese größeren Treffen und was nimmst du davon mit?
Also, da ich das Move in Europe Gathering, kurz MAG, plane, ist das für mich erstmal sehr viel Arbeit.
Ja,
aber darüber hinaus ist es vor allem Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Und dadurch, dass wir eben aus verschiedenen Ländern kommen und teilweise dann auch mehrsprachigen Lobpreis machen, ist das für mich auch immer so ein schöner Vorgeschmack auf die Ewigkeit. In Offenbarung 7, Vers 9 heißt es, dass Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen einmal vor dem Thron stehen werden und das Lamm, also Jesus, anbeten werden. Und das ist sowas, wo ich mich schon richtig drauf freue und wo ich dann immer beim Max so denke, ah, das ist so ähnlich, nur noch viel krasser und viel schöner wird das dann irgendwann mal sein. Und da muss ich gleichzeitig aber dran denken, wer alles noch nicht dabei ist. Ne? An meine Nachbarn, die mir zum Teil echt lieb geworden sind und die Jesus halt noch nicht kennen. Und wo ich mir aber wünsche, dass die eines Tages dann neben mir im Lobpreis stehen. Und das motiviert mich dann wieder für meinen Alltag. Dranbleiben, nicht aufgeben, weiter beten. Und darüber hinaus, was ich mal noch mit reinbringen wollen würde, ist das MAG, also so nennen wir es Move in Europe Gathering, auch immer eine gute Gelegenheit für Leute, die sich ernsthaft überlegen, ob sie selber Move-Inner werden wollen, uns aber erstmal kennenlernen wollen. Also weil hier bekommst du einen guten Einblick in unsere DNA, in das, was uns wichtig ist, lernst die Leute persönlich kennen und hörst die die Geschichten direkt aus den Nachbarschaften.
Sehr cool. Genau, die unser Interview erscheint in der Ausgabe unseres Magazins Move, wo es um Gemeinde geht. Und da sind ganz unterschiedliche Stimmen dabei. Innovative Formen von Gemeindegründung oder zum Beispiel auch ein koreanischer Blick darauf, wie Gemeinde in Europa gebaut wird. Wir lesen da von Gemeindegründung im Garten mit Hühnern, die durch die versammelte Gemeinde flitzen in Spanien. Und ich habe mich gefragt, wie aus Move in Formen von Gemeinde entstehen und wo das auch schon passiert.
Genau, also erstmal, es gibt kein Patentrezept und Move-In ist auch nicht als Gemeindeersatz gedacht. Also wir sind erstmal Teil von ganz normalen Gemeinden und das Natürlichste ist auch, wenn Nachbarn zum Glauben kommen, dass man die erstmal in die eigene Gemeinde mitnimmt. In Magdeburg zum Beispiel gibt es eine Gemeinde, die ist mitten in einem ziemlich unerreichten Plattenbaugebiet. Einfach, weil die da ein günstiges Gebäude bekommen haben. Und gleichzeitig gibt es in dieser Nachbarschaft Move-Inner, die da eben wohnen, um die Nachbarn zu erreichen und Teil der Gemeinde sind. Und durch diese Move-Inner hat die Gemeinde jetzt einen Blick für diese Nachbarschaft, in der ihr Gebäude ist, bekommen. Und die haben jetzt angefangen, einmal im Monat so ein Nachbarschaftscafé aufzumachen oder so ein Kaffee trinken, wo sie halt alle Nachbarn einladen. Und wenn man da natürlich jemanden schon mal zum Kaffeetrinken eingeladen hat und der jetzt weiß, was sind das für Leute, wo ist das, wo muss ich da hin, dann ist es auch viel leichter, so jemanden mal zum Gottesdienst einzuladen, als wenn man sagt, hier, komm mal am Sonntagmorgen um 10 nach da und da. Es klappt nicht immer, Leute in bestehende Gemeinden zu integrieren, gerade wenn da die kulturellen Unterschiede vielleicht sehr groß sind oder wenn es vielleicht auch einfach keine Gemeinde in erreichbarer Nähe gibt. Ja. Deswegen gibt es auch Teams, die selber Gemeinde gründen. Also zum Beispiel gibt es in Duisburg eine internationale Gemeindegründung, wo sich die Leiter jetzt Move-In angeschlossen haben, weil sie merken, dass es genau zu dem passt, was sie eh schon machen. Die haben ihre normalen Jobs und leben bewusst in einem sehr migrantisch geprägten, einkommensschwachen Stadtteil, um dort unter den Nachbarn Gemeinde zu gründen. Ja. Und das passt einfach zu dem, wo wir als Bewegung uns für einsetzen. Und insgesamt würde ich sagen, kann man sagen, fängt es meistens damit an, irgendwer hat Interesse am Glauben, Move-Inner trifft sich mit dem, vielleicht zum Bibellesen, vielleicht auch einfach erstmal nur zum Austausch über Glaubensthemen. Wenn es gut läuft, ist es eine kleinere Gruppe, die sich trifft. Ob daraus dann eine eigene Gemeinde entsteht oder ob die neuen Gläubigen Teil von einer bereits bestehenden Gemeinde werden, das ist von Fall zu Fall verschieden. Wie genau das am Ende aussieht, ist, denke ich, aber auch zweitrangig. Wichtig ist, dass die Leute zu Jesus finden und dann im Glauben wachsen können.
Sehr cool. Ja, dass das Wichtige bleibt, die Hauptsache bleibt. Nämlich, dass Jesus in die Nachbarschaft zieht. Wie wäre das denn, wenn er das nicht nur mit Josua, sondern auch mit dir, lieber Zuhörerin oder Zuhörer, tun würde? Das erleben wir, dass Mission, weltweit passiert und das heißt eben auch genau bei uns. Deshalb die Frage an dich, Josua, wenn Hörerinnen oder Hörer Lust bekommen, selbst Move-Inner zu werden oder mit Move-In zu starten, was wären so logische nächste Schritte? Du hast schon gesagt, man könnte auf der Konferenz teilnehmen. Was könnte man noch tun?
Genau, also ganz wichtig, melde dich bei uns entweder über das Kontaktformular auf unserer Website movein.global oder über unsere E-Mail europe@movein.to. Und dann melden wir uns bei dir und dann schauen wir gemeinsam, welche Nachbarschaften gibt es in deiner Stadt, die in Frage kommen. Wen kannst du vielleicht noch mit in dein Team holen? Genau, das sind so die Sachen, die wir dann in einem Prozess versuchen, gemeinsam zu besprechen, um dir zu helfen, dich zu unterstützen, nächste Schritte zu gehen. Es gibt bei uns auf der Website unter dem Tab Nachbarschaften auch eine Europakarte, wo du dir angucken kannst, wo es schon Teams gibt. Und da sind auch Nachbarschaften eingezeichnet, wo es noch keine Move-in-Teams gibt, wo wir uns aber wünschen würden, dass Teams entstehen. Aha. Ganz wichtig dabei ist, die Karte hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn in deiner Stadt nichts eingezeichnet ist, dann heißt es nicht, dass es da keine Armen und Unerreichten gibt. Ja. Das heißt einfach nur, dass wir die entsprechenden Nachbarschaften noch nicht recherchiert haben. Ja. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, melde dich, Kontaktformular über movein.global oder per E-Mail an europe@movein.to.
Was sind denn eure Erwartungen an Move-In? Du hast vorhin gesagt, im Wesentlichen reinziehen, sich connecten und bereit zu sein für die Nachbarschaft und mit einem Team gemeinsam zu beten. Genau, ist es so, dass ihr alle einen bestimmten konfessionellen Gemeindehintergrund habt? Ist es so, dass sonst noch irgendwelche Erwartungen im Raum stehen?
Also wir sind überkonfessionell. Ich würde sagen, 99% der Move-Inner sind protestantisch. Mhm. Ich kenne persönlich keine katholischen Move-Inner. Ich habe aber auch gehört, dass es in der Vergangenheit auch schon Katholiken gab, die dabei sind. Mhm. Du solltest Jesus lieben, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und du solltest bereit sein, in eine Nachbarschaft zu ziehen, die dich vielleicht auch was kostet. Und dich committen, wöchentlich zu beten, weil wir festgestellt haben, Teams, die aufhören zu beten, ziehen früher oder später aus. Hm.
Sehr cool. Und damit sind wir beim Beten und bei der Frage, wie unsere Hörerinnen und Hörer für euch beten können. Das heißt, einmal für euch als Paar in Halle, in eurer Platte, aber auch für Move-In insgesamt.
Genau, also betet für Arbeiter in der Ernte. Also es gibt Teams, die noch Mitstreiter suchen, unter anderem unser Team. Mhm. Und es gibt auch etliche Nachbarschaften, wo es einfach noch niemanden gibt, der Zeugnis von Jesus gibt. Also betet, dass Gott Leute beruft. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich beruft, dann melde dich und wir schauen weiter. Und das Zweite ist, betet, dass wir, die wir schon Move-Inner sind, ein gutes Zeugnis sind und dass Gott uns im richtigen Moment die richtigen Worte gibt, um von ihm weiter zu erzählen.
Sehr cool. Das machen wir. Bei uns im Podcast hat der Gast das letzte Wort. Das bist du. Und deshalb am Ende die Frage, welchen einen Satz gibst du den Zuhörenden mit?
Das ist ja jetzt das Schöne, dass ich die Fragen vorab schon hatte und mir Gedanken machen konnte. Deswegen würde ich den Hörerinnen und Hörern eine Frage mitgeben. Und zwar, wozu beruft Gott dich?
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.